Den Text, den wir uns heute anschauen wollen, den finden wir natürlich im Hebräerbrief auch, wie auch die Texte davor. Wir sind da ziemlich zum Schluss angelangt. Hebräer, das 11. Kapitel. Jakob, wenn ich das richtig gehört habe, bis zu Vers 3 wurde letztes Mal genauer betrachtet und ab Vers 4 werden wir uns dann heute anschauen. Ja, Vers 4 bis Vers 7. Ich habe keine PowerPoint-Präsentation mit. Wenn die Brüder da was reinblenden werden, ist es gut. Wenn nicht, dann hören wir. Wir haben unsere Bibeln dabei. Und ja, wir wollen in diese Verse uns reindenken, reinhören. Hebräer Kapitel 11. Ich lese ab Vers 3. Hebräer 11, 3 bis Vers 7. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer als Kain, durch den Glauben, durch welchen er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Ich werde aus der Elberfelder Übersetzung lesen. Ja, letztes Mal hatte Jakob ja das auch betont, dass auch zu der Definition des Glaubens, zu der Erklärung, zu der Bedeutung des Glaubens, das nochmal enger zusammengefasst, zusammengeschnürt, dass Glaube im engeren Sinne ist ein Vertrauen, ein Wissen, was auf göttlichen Aussprache beruht, was auf dem Wort Gottes beruht, so mit eigenen Worten ausgesprochen. Mein Glaube im engen Sinne kann nur christlicher Glaube sein, wenn er auf dem Wort Gottes gründet. Und ich denke, jeder von uns kann Beispiele nennen, auch von Menschen, die wir kennen, die uns umgeben, die wir treffen, die etwas Glauben nennen, dass ich habe meinen Glauben, ich glaube etwas, was aber nicht auf den Tatsache vom Wort Gottes beruht. Es ist ein Glaube, ein menschlicher Glaube, ein selbsternannter Glaube. Es ist möglich, dass wir so glauben, fälschlicherweise. Und in diesen Versen 3 bis 7 geht es um diese Grundsätze des Glaubens. Das fand ich ganz gut, was ich auch so in einem Kommentar gelesen habe. Diese vier Grundsätze des Glaubens, einmal bezogen auf die Schöpfung, das war ja Vers 3, den wir letztes Mal betrachtet haben. Dann bezogen auf das Opfer, Vers 4, in Verbundenheit in Zusammenhang mit Abel. Dann verbunden auf das Leben und Lebenswandel, ja, diese Grundsätze des Glaubens, verbunden auf das Leben, auf den Lebenswandel, Vers 5, mit Henoch verbunden und dann in Bezug auf Noah Glaube, der sich im Zeugnis, so seinen Schwerpunkt in diesem Zeugnis in dieser Welt hatte, das lesen wir ja verstärkt bei Noah. Die Grundsätze des Glaubens, es ist sehr, sehr interessant, wenn wir jetzt gerade aus der Bibelbetrachtung kommend, jetzt allein beim Stichwort Opfer, das hatten wir doch so genau nochmal uns vor Augen, wurde es gehalten, im Anfang, in den ersten Versen, im Kapitel 10, dass Jesus Christus das eigentliche Opfer ist. Er ist derjenige, der das Opfern des alten Systems abschließt und ein neues Opfer reinbringt. Und hier wird das nochmal aufgegriffen und wir müssen das immer im Hinterkopf behalten. Es geht dem Schreiber um diese Hebräer-Christen und ihnen die Wichtigkeit des Glaubens an Jesus Christus vor Augen zu führen. Und hier nennt er Beispiele, die sie sehr, sehr gut kannten aus dem Leben der Glaubensväter. Und hier mit Vers 4 wollen wir auch mit Abel beginnen. Da spricht er von dem Opfer. Ich lese den Vers 4 nochmal, Kapitel 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem er Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen, durch den Glauben, redet er noch, obgleich er gestorben ist. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Zeugnis als Kain. Ich dachte hier ziemlich am Anfang auch mit dieser Frage zu beginnen. Worin bestand denn dieses Bessersein von seinem Opfer? Was machte sein Opfer so viel besser als das Opfer Kains? Weil vom Wesen her der beiden Brüder waren die gleich. Die sind beide in einem sündigen Zustand geboren. Das lehrt uns die Bibel sehr deutlich, dass durch Adam ist die Sünde in die Welt hineingekommen. Und daher vom sündigen Wesen waren die beiden Brüder gleich. Aber was machte hier den Unterschied bei denen aus? Darf ich jetzt schon mal kurz fragen? Und ja, wer möchte was dazu sagen? Das Mikro ist frei. Was machte den Unterschied aus bei den Opfern? Weil in Vers 4 lasen wir, Abel brachte ein besseres Opfer als der Kain. Was machte das zum Besseren? Kain glaubte, ja. Aber hier wird das Opfer so stark im Visier genommen. Wovon sprach sein Opfer? Wie hat sich sein Glaube geäußert? Es ist wirklich nicht viel über Abel gesagt, ja, auch über das Opfern der beiden Brüder. Wir können uns das auch kurz zusammen nochmal vorlesen. Es ist ja in den ersten Kapiteln beschrieben. Kain und Abel. Ja, und hier heißt es: Und das geschah nach einer Zeit, Kapitel 4, Vers 3, und das geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett, und der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Was machte sein Opfer so etwas Besonderem? Ja, Blutvergießung. Sind wir damit einverstanden? Blutvergießung. Gut, er war ein Hirte und er kam von der Herde. Und Kain war ein Ackerbauer, das berichtet uns die Bibel, das stimmt schon. Ich weiß, dass auch hier verschiedene Meinungen darüber gibt und dass auch unter Brüdern verschiedene Meinungen darüber herrschen kann. Aber so gesamtbiblisch betrachtet muss sein Glaube doch in diesem Glaube an die Stellvertretung gegründet haben. Oder sind wir damit einverstanden? Kain, wenn wir etwas weiter ausholen, Kain, der bringt Gott von den Früchten, Kain bringt Gott sozusagen gute Werke. Ich hab gearbeitet und jetzt gebe ich dir was ab. Ja, man könnte sogar sagen, Kain versucht mit Gott auf der gleichen Ebene zu kommunizieren. Ich gebe dir eine Opfergabe und wahrscheinlich hat Kain auch gewartet, dass auch Gott ihm etwas, sozusagen Segen, zurückgeben wird. Abel, der bringt ein Lamm. Das Bild, dass ein Tier sterben muss als Folge der Sünde seiner Eltern, das finden wir nicht in der Bibel, das lesen wir dann nicht so deutlich, aber bestimmt hat er das gewusst. Er kannte dieses Bild, diese Stellvertretung und durch den Glauben hat Abel dieses Opfer gebracht, weil durch diesen Glauben hat er verstanden, meine einzige Möglichkeit, vor Gott zu treten, ist durch Stellvertretung, durch Blutvergießung. Denn die Bibel sagt, später wurde es schriftlich nochmal formuliert, aber ich bin überzeugt daran, dass Abel das wusste, dass ohne Blutvergießen keine Vergebung möglich ist. Weil wir von unserem Wesen her dem Tod geweiht sind. Und wir können nicht so vor Gott treten und Gott etwas bringen, Gott etwas geben, abgeben. Oder möchte jemand an dieser Stelle noch was ergänzen oder vielleicht widersprechen? Wir wollen miteinander reden. Sind wir damit einverstanden? Nee, das stimmt. Und in diesem Text werden wir später auch merken, zum Beispiel, dass Abel ein Zeugnis bekam von Gott. Das wird auch nicht näher beschrieben. Aber er hatte ein Zeugnis. Er hat etwas von Gott bekommen, eine Nachricht, eine Offenbarung, die hier nicht beschrieben wurde. Aber anscheinend war das so, saß da so tief drin und wir dürfen das nicht vergessen. Die waren die nächste Generation. Ihre Eltern, die haben mit Gott Auge um Auge kommuniziert. Die standen vor Gottes Angesicht. Ja, und das Wissen von Gott war, denke ich mal, in der Generation sehr, sehr groß. Kain, der hat überhaupt nicht dran gezweifelt, dass es einen Gott gibt. Bestimmt. Aber warum sie auf die Idee kamen, gerade Opfer zu bringen, ich kann es so nicht beantworten. Nur jetzt gerade, was Abel so bescheinigt wird, dass Gott sein Opfer annahm und wenn wir sehen, welches Opfer er brachte und in dem Zusammenhang mit dem Opfern später, durch das Blutvergießen, immer diese Stellvertretung. Jemand muss an meiner Stelle für meine Sünde sterben, damit ich leben darf. Ja? Und ich bin sehr überzeugt darin, dass Abel das wusste. Von wo, wie, kann ich jetzt nicht erklären. Ja, gerne. Peter, war das in etwa, ja. Komm, ich gebe dir das Mikro.
Ich habe mich schon mit dieser Frage sehr lange beschäftigt und ich komme immer noch nicht im Klaren, warum die eigentlich das Opfer gebracht haben. Weil die Frage, die Johann hat versucht zu erklären, auf welchen Grund, mir gibt es noch keinen Grund. Also, und Adam und Eva haben auch kein Opfer gebracht, obwohl die mit Gott kommuniziert haben, so wie Johann sich ausgedrückt hat. Also die sind in den kühlen Abendstunden ist Gott gegangen und hat Adam gesucht. Dann hat er gesagt, Adam, wo bist du? Naja, das Adam, wo bist du? Und dann kommt es ja alles raus. Also da war er nicht schuld, sondern irgendjemand. Aber darum geht's nicht. Aber Adam und Eva haben kein Opfer gebracht. Deswegen, und uns ist das nicht beschrieben, dass Abel oder Kain zu der Zeit noch schon da gewesen sind, als Adam und Eva im Garten Eden noch lebten. Deswegen, ich habe mich mit dieser Frage schon lange beschäftigt in meinem Sinn und ich habe mich wirklich gefragt, warum wurde Kain sein Opfer? Warum wurde das hier wurde eine Schwester hat gesagt, durch Blutvergießung. Da frage ich mich, ob die wohl das gewusst haben, was Gott im Sinne führte, als er die Welt geschaffen hat, hatte Jesus, da war der schon vorher vorgesehen zum Opfer für die Welt der Sünde der Welt, nämlich Jesus Christus. Und ob die Brüder das gewusst haben, das weiß ich nicht. Deswegen habe ich die Frage gestellt. Also ich habe gesagt, vielleicht löst er die, aber der hat ja auch nicht gelöst.
Wir können, jemand hat mal erzählt, wo ist der Unterschied zwischen Ostereier suchen und Pilze suchen? Ja? Pilze. Ostereier, die versteckt man vorher und dann sucht man die. Und Pilze, die wachsen da, wo sie sind. Und wir können da vieles reindenken ins Wort Gottes, aber wenn es dann nicht genauer beschrieben ist, können wir das dann nicht rauslesen. Ja? Von dem gesamten Bild, ich will mein Beispiel sagen. Wir leben jetzt viele tausende Generationen nach diesen Brüdern. Ja? Und mich hat das mal sehr, sehr schockiert, wirklich schockiert, als ich bei meiner Ausbildung saßen wir so, wir hatten viel in Gruppen gearbeitet, viel Gespräche miteinander. Und dann kam es ging um die Frage der Schuld. Ich glaube, ich habe das ja auch schon mal erzählt. Es ging um Schuld. Und jetzt merkte ich, Leute, die um mich herum saßen, jeder wusste, was damit angefangen. Jeder wusste, ich bin schuldig. Nur das zu definieren, genauer zu erklären, vor wem, was ist der Grund meiner Schuld, das war schwierig. Aber dieses Wissen, ich bin schuldig, das war da. Ja, das war da. Und die Menschen wussten, dass sie schuldig sind. Und ich will einfach noch mal ein Bild, Kirgisien. Dieser André Peters erzählte, als sie mal mit Kirgisen zusammengearbeitet haben und so das Evangelium erklärt von den Anfängen. Und dann als einer der Kirgisen, der nie was mit Glauben zu tun hatte, das verstanden hatte, dass er ein Sünder ist, dann sagt er, ich muss ein Schaf opfern. Von wo hat er das? Vielleicht gehört, ich weiß es nicht, ja, aber diese Frage der Schuld, ich denke schon, dass die sehr, sehr deutlich vorhanden war. Alex.
Was mir auch letztes Mal geholfen hat bei der Bibelarbeit, und zwar ging es ja gerade das, was du, Johann, heute nochmal wiederholt hast. Worauf gründet sich der Glaube? Auf das, was Gott sagt. Das ist der Inhalt des Glaubens. Eigentlich sonst gar nichts. Ja, sonst haben wir gar keine Grundlage. Abel und Kain hatten ganz andere Beziehungen zu Gott wie wir heute. Die konnten seine Stimme ja hören. Er hat ja mit denen geredet. Ich denke schon, dass sie ihn ganz anders hören konnten, weil später lesen wir ja, Gott kommt zu Kain und fragt ihn ja direkt. Also gehen wir davon aus, dass er vorher auch mit denen gesprochen hat. Ich kann mir schon gut vorstellen, das ist ja, weil Gott uns das nicht offenbart hat. Und doch das Prinzip, dass der Glaube sich auf das Wort Gottes sich äußert, also basiert, denke ich, das ist eine Grundlage, die können wir einfach nicht verlassen. Denn wenn wir sie verlassen, dann wissen wir nicht, was wir haben. Ja? Und ich glaube schon, dass Gott irgendwie ihnen schon vorher, auch wenn es uns nicht offenbart ist, aber Gott hat ihnen schon zu ihnen geredet vorher. Bestimmt. Also kann ich mir vorstellen, weil das der Beziehung da schon war zu Gott. Und da kann man auch an der Reaktion auch sehen, ja, wie Kain nachher reagiert. Er wird zornig und alles, nicht zufrieden. Ja, so, da zeigt er wirklich das Innere des Menschen, ja, dass er nicht zufrieden war. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass Gott ihnen das schon offenbart hat vorher, auch wenn es hier nicht steht, weil der Glaube sich auf das Wort Gottes gründet. Das war bei Noah so, das war bei Abraham so, bei allen, die hier erwähnt werden. Und ich glaube, hier war das genauso, auch wenn es nicht steht. So, das ist meine Meinung darauf. Dann verlassen wir diese Grundlinie nicht, dass der Glaube sich auf das Wort Gottes bezieht.
Ja, hier im Kapitel 4 ist noch einmal so diese Wende, glaube ich, als die Menschen angefangen haben, Gott zu suchen. Und Adam erkannte noch einmal seine Frau und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren. Und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Es ist wahrscheinlich eine weitere Entfernung geschehen. So wie Alex sagte, dass zu Kain Gott noch so frei sprach. Und danach wurde das, denke ich, hat sich das geändert. Dann haben die Menschen angefangen, Gott zu suchen, ihn anzurufen. Aber ich will das auch für mich nur so bestätigen, was Alex sagte. Wir haben es nirgendwo in der Bibel, wie Gott diesen beiden jungen Menschen es mitgeteilt hatte, was er für ein Opfer wünschte. Das steht nicht geschrieben. Aber es ist ein Glaubensschritt gewesen. Und was ist heute ein Glaubensschritt? Wenn man dem, was Gott sagt, vertraut. Und so wird es wahrscheinlich auch da gewesen sein. Wir wissen nur nicht die Umstände, die genaue. Aber es ist interessant, diese Zeit zu beachten. Von dem Zeitlichen her sind das und Adam lebte 130 Jahre und er zeugte den Seth. Und der Seth wurde 105 Jahre und dann bekam er den Sohn, den Enosch. Und dann können wir das zusammenrechnen, das sind 235 Jahre. Und dann war das, was die Generation vorher mit Gott erlebt hatte, wahrscheinlich erlöschen. Dass diese Augenzeugen wie Adam und Eva, das war zu weit weg von der Erfahrung der Menschen, die geboren wurden. Wenn wir das jetzt zurückdenken, die Erfahrungen unserer Vorfahren vor 250 Jahren, wenn man liest das, staunt vielleicht kurz mal über eins, das andere, aber das ist nicht wirklich, was uns weiterträgt. Wir brauchen eine persönliche Beziehung zu Gott, jeder. Und so glaube ich, ist das den Menschen damals auch gegangen.
Ja, danke, Brüder, für die Beiträge. Danke. Wird uns helfen beim Nachdenken, auch wenn gerade Fragen entstehen. Fragen sind sehr gut. Und zu den Vätern hat ja Gott damals gesagt, wenn dein Sohn dich fragt, dann ist es deine Chance. Ja? Sonst dann will er hören. Dann sag ihm, erzähl ihm. Und es ist gut, nur das wollte ich nur noch mal bestätigen, so wie mir das scheint, ich will es nicht so felsenfest, aber wie mir das scheint, von der Entwicklung, von dem einfach, wenn wir diese Begebenheit im Licht des Evangeliums, im Licht der Bibel betrachten, wir wissen, wir sind ja viele, viele Jahrhunderte später geboren und wir haben das vollkommene Wort Gottes. Ja? Und dann scheint es so, dass so ein Abel ist ein Sinnbild, ein Glaubensvater für die gläubigen Menschen. Zu Abraham wird so gesagt, ja. Aber dass auch das bei Abel irgendwo beginnt. Jemand, der das verstanden hat, um zu Gott zu nahen, muss jemand sterben. Ich brauche eine Stellvertretung. Und Kain ist ein Beispiel, ein Sinnbild für religiöse Menschen, die versuchen, eine Brücke von unten zu Gott zu bauen, durch gute Werke, durch irgendwelche Leistungen. Ja? Stichwort Pharisäer. Alles. Das gleiche System, durch gute Werke versuchen, zu Gott zu erreichen. Und noch ein wichtiges Prinzip. Religiöse Menschen haben immer in der Geschichte die Gottesfürchtigen, die Frommen, verfolgt. Das können wir auch sehen. Das hat sich millionenfach bestätigt. Und trotzdem, wie wir hier sprachen, das Blut Abels, das spricht auch lange nach seinem Tod. Ja, und in Kapitel 12 wird nochmal gesagt, dass das Blut Jesu nochmal lauter spricht als das Blut Abels. Das ist das Blut, was Menschen reinigt. Aber Abels Blut war ein Zeugnis für seinen Glauben. Er hat geglaubt, er hat Gott geglaubt. Und Gott hat, was hat Gott angenommen? Gott gab Zeugnis zu Abel, steht hier, Gott gab Zeugnis zu Abel. Gott gab Zeugnis zu seiner Gabe, zu seinem Glauben. Von der Person her war er nicht anders als Kain. Aber durch seinen Glauben hat er einen Schritt getan, der ihn in die Gottesnähe brachte. Okay, wir gucken uns den nächsten Vers an, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ja, hier lesen wir von dem nächsten Glaubensheld, was seinen Glauben ausmachte oder was hat er erlebt durch den Glauben, den er hatte. Henoch, von der Wortbedeutung, von der Namensbedeutung heißt jemand, der unterwiesen wurde. Ich sag's mal, es scheint so, dass hier ein weiterer Schritt, jetzt wenn man bildlich spricht, weiterer Schritt im Leben mit Gott ist, wenn Abel durch das Opfer verstanden, durch den Glauben, dass nur durch ein stellvertretendes Opfer ich Gott nahen kann, so hat Henoch geglaubt, ich kann mit Gott leben. Ich kann vor Gott wandeln. Und Henoch wurde entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden. Wenn wir die Stelle auch im Alten Testament nochmal uns kurz vor Augen halten, 1. Mose 5, inmitten von einem Kapitel, das von Geburt und Sterben geprägt ist. Immer wieder heißt es, und er wurde gezeugt, wurde geboren und er starb. Und er starb und er starb. Und der siebte von Adam, so sagt uns der Judasbrief nochmal, da gibt es eine Ausnahme, der starb nicht. Der wurde entrückt. Und wir lesen hier Vers 23, Kapitel 5, 1. Mose. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Er wandelte mit Gott. Dieses kleine Wörtchen wandeln, das finde ich immer so schön. Das finden wir, ich glaube, im Alten Testament gibt es dieses Wörtchen nur zweimal in Bezug auf Henoch und Bezug auf Noah. Da bin ich mir ziemlich sicher. Im Neuen Testament finden wir dieses Wandeln, wandelt würdig des Evangeliums zum Beispiel. Das finden wir immer wieder, dieses Wort. Und ich finde das so schön, jetzt allein von diesem Bild, wandeln heißt Schritt für Schritt. Ja, nicht mit dem Auto fahren, das Bild gab es da nicht damals, zum Glück vielleicht. Ja, sondern wandeln, Schritt für Schritt, von einer Station zum anderen, wandelt würdig des Evangeliums. Das ganze Evangelium spricht immer wieder darüber, dass wir wachsen sollen im Glauben. Von der Stellung her sind wir in Gottes Augen als Heilige gesehen. Sogar, er hat uns für immer vollkommen gemacht, haben wir im vorigen Kapitel gelesen. Gott hat uns durch das Opfer Jesu für immer vollkommen gemacht. Nur in der Praxis, im Alltag sind wir noch hier. Und da sagt uns die Bibel, dass wir in unserem Leben wandeln, Schritt für Schritt, dass wir wachsen im Glauben, dass wir Erfahrungen mit dem Herrn machen und näher zu unserem Haupt hin wachsen. Ich dachte dann von einer kleinen Erfahrung erzählen, die mir damals schon sehr, sehr viel bedeutet hatte. Es war meine erste Arbeitsstelle in Deutschland. Ich sage ein paar Sätze mehr. Ich habe mich damals beworben, direkt nach der Umschulung, und konnte in zwei Firmen gleichzeitig beginnen. Das war sehr interessant. Die Firmen, die lagen auf verschiedenen Straßenseiten. Ja? Eine Firma war links, die andere rechts, und ich konnte in beiden Firmen beginnen. Und einen sehr, sehr großen Fehler, den ich damals gemacht habe, ich habe nicht in der ersten Firma gesagt, dass ich noch ein anderes Vorstellungsgespräch habe. Das habe ich mir nachher sehr, sehr dick hinter den Ohren geschrieben. Es ist okay, man darf sich auch angucken und dieses, aber es ist fair, wenn man sagt, ich habe noch ein Vorstellungsgespräch. So, jetzt hatte ich zwei Firmen, zwei Zusagen. Innerlich wusste ich, ich weiß nicht worauf, ich denke schon, das war ein Glaube auf Gottes Zusage, wusste ich, du sollst in der Firma rechts beginnen, ich nenne keinen Namen, und ich habe aber in der Firma links angefangen. Irgendwie hat es mir da mehr gefallen. Ziemlich bald, nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, merkte ich, dass mein Vorgesetzter mich sehr, sehr ungerecht behandelt hat. Wie noch nie zuvor jemand. Nicht in der russischen Schule, nicht im russischen Militär. Ich bin nie so ungerecht behandelt worden. Wahrscheinlich zu oft gelobt. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Und ich merkte für mich, dass ich diese Klasse, diesen Unterricht, ich brauchte den, zwei Jahre in dieser Firma, ich musste das haben. Ich merkte, das war ein Schritt, den brauche ich. Den hat Gott mir jetzt gegeben und er hat mich sehr gut durchgetragen durch die Zeit, hat mir jetzt eine sehr, sehr gute Arbeitsstelle geschenkt, aber den Unterricht brauchte ich damals. Ja, und ich denke immer wieder an dieses Bild, wenn ich denke an das Wandeln, Schritt für Schritt. Manchmal führt Gott durch ganz verschiedene Situationen im Leben. Aber wichtig ist Wandeln im Glauben. Ja? Und das finden wir hier bei Henoch so bezeichnend. Er wandelte mit Gott. Er lebte mit Gott. Und irgendwann mal wurde er nicht mehr gefunden. Denn Gott hat ihn zu sich genommen. Dieses Bild mit Henoch ist ja auch eine sehr, sehr klare Anspielung auf die Entrückung der Gemeinde. Ja? So gläubige Menschen, die werden angehalten. Und von der Bibel sagt uns die Bibel immer wieder, das Leben hier ist noch nicht alles. Wir sollten im Blick auf die Zukunft leben. Unser Herr kommt wieder. Und Paulus schreibt in den Briefen und man merkt, dass die Apostel haben darauf gewartet und vielleicht sogar geglaubt, dass der Herr in ihrer Generation kommen wird. Wenn wir, die wir noch am Leben sind, da werden wir entrückt in die Wolken, in die Luft. Und das ist so ein schönes Bild, wir wissen das. Und Henoch ist hier ein Beispiel davon. Und in Judas lesen wir, Judas 14, dass er wandelte mit Gott und er sprach zu seinen Zeitgenossen über das Gericht Gottes. Er war ein Verkündiger des Evangeliums, der Rettung sozusagen. Und er sprach von der Rettung. Aber eines Tages war er nicht mehr da, denn Gott hat ihn entrückt und auch er hat davor ein Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen hatte, dass Gott an ihm wohlgefallen hatte. Wie das Zeugnis geschah, wie hat Gott ihm das gesagt, kann ich jetzt nicht, wird hier nicht deutlicher näher erklärt, aber er wusste, dass er ein gutes Zeugnis von Gott hatte. Vielleicht nochmal, ich gucke nochmal kurz auf die Uhr, ein bisschen Zeit haben wir noch. Vielleicht im Blick auf die Entrückung ein paar Gedanken, ja, so, weil gerade hier noch, das ist so ein klares Beispiel dafür. Bei Abel wird das Opfer so in den Vordergrund gestellt. Gott schaut nicht auf Abel in erster Linie, sondern auf sein Opfer. Und dann gibt er aber dem Abel als Person das Zeugnis, dass ihm wohlgefallen gesonnen ist. Und Henoch, der lebte mit Gott, er wandelte mit Gott, Schritt für Schritt. Er bezeugte seinen Zeitgenossen von dem Gericht Gottes, sagt uns die Bibel. Und eines Tages wurde er entrückt und er wurde nicht mehr gefunden. Eine Frage an uns, ich habe jetzt eben auf die Uhr geguckt, es ist 18.39 Uhr, jetzt schon 40 wahrscheinlich. Wenn unser Herr in 5 Minuten kommen würde, was würde von uns hier bleiben? Andersrum, unsere Lieben, die auf den Friedhöfen liegen, die gläubig waren, die dem Herrn vertrauten. Was wird geschehen 5 Minuten danach, wenn der Herr gekommen ist, wenn wir danach schauen sollten? Darf ich das Mikro reichen? Wer möchte was dazu sagen? Ja, Peter. Ja. 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 Okay. Ja, sind wir damit einverstanden? Die Prothesen bleiben, ne, Peter? Ja. Prothesen und die Schrauben. Ja, die Schrauben in den Knochen. Genau, die Schrauben in den Knochen und noch viele andere Dinge vielleicht, die nicht zu unserem Körper gehören. Aber unser Körper wird verwandelt. Es ist die Saat für den neuen Körper, den Gott uns vorbereitet hat. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Und ich wollte ganz kurz hier stehen bleiben bei diesem Gedanken der Entrückung. Welches Bild? Der Herr kommt in der Luft. Er selber, er könnte Engel schicken. Nein, das ist Ehrensache. Er holt seine Braut selber ab. Und wo, in welchem Raum? In dem Raum, wo der Fürst dieser Welt noch herrscht. Welch ein Bild, welche Verherrlichkeit, welche Verherrlichung, welche Ehre bringt ihm dieses Ereignis? Nichts von den gläubigen Menschen wird auf dieser Erde zurückbleiben. Nichts. Nichts, was unserem Feind irgendwie Anlass geben würde, noch irgendwie über seine Braut sie zu schmähen. Nichts. Wir werden verwandelt. Und auch hier würde nichts überbleiben aus unseren Kleidern und Prothesen. Der Herr nimmt uns zu sich. Henoch ist ein sehr, sehr schönes Bild darauf, wie unser Herr wiederkommen wird. Seine Gemeinde, er wird sie selber abholen, nicht die Engel schicken. Das ist Ehrensache. Er holt sie selber ab in der Luft, in dem Bereich, wo noch der Feind herrscht. Aber genau da wird er seine Gemeinde abholen und wir dürfen uns darauf freuen.
Ja. Das geht mir.
Die Brüder magst du, Peter, ja?
Bitte?
Die Brüder magst du.
Nee, weil das macht mir viel Gedanken, weil in vielen Fällen haben wir zum Beispiel, dass Gott, das sagt die Schrift uns, und ich zweifle überhaupt nicht an die Schrift. Das geht mir gar nicht, dass ich einen Zweifel habe. Sondern das geht darum, weil zum Beispiel zu Mose. sagte Gott, redete Gott. Zu Abraham redete Gott. Sogar zu Lot redete Gott, geh raus. Und dann hat er zu Maria redete Gott. Du sollst einen Sohn gebären. Und ich kannte noch unzählige hier, also Personen aus der Bibel, aus, deswegen beschäftigt die Frage mich, wieso ist das so zu meiner, nach meiner Sicht irgendwie so, na, ungerecht. Ich weiß ja nicht, wie das, das durch den Glauben hat Abel das Opfer gebracht. Aber ich weiß auch nicht, dass das ist ja nicht gesagt, aus welchen Dingen oder aus welchen Sicht Kain den das Opfer gebracht hat. Weil er hat ja von seinen Gaben der des Feldes, hat er den das Opfer gebracht. Deswegen interessiert es mich, ich würde mal wirklich, aber wir können es hier heute nicht lösen, weil das ist so tief und es ist nicht mehr gesagt und mehr als da gesagt ist, so wie Alex sagte schon, wir müssen es glauben. Ich glaube es, aber ich würde gerne mal wissen, warum das Opfer abgestoßen wird und warum nicht.
Wäre eine gute Frage, die du nach der Entrückung stellen kannst. Ich weiß nicht, ob du noch dran denkst, später nachher, ja? Nur vielleicht nochmal, wir wollen hier nicht lange jetzt stehen bleiben, aber vielleicht nochmal, zu Kain hat Gott gesprochen, er hat ihn sehr deutlich gewarnt, nach dem, Andreas.
Da steht im Buch, von Gross bist du der Einzige, hast du auch, ja. Das ist nämlich so, dass da ist schon vorher Blut geflossen. Gott hat die Feigenblätter abgelehnt. Hat gesagt, das geht nicht, ich mache euch Kleider aus Fellen. Und da mussten Tieren sterben, damit die eine Abdeckung haben. Und Gott schaute nicht mehr auf die Sünde, sondern auf das Blut, was durch diese eins oder zwei Tiere geflossen war.
Ja, das, danke Andreas, das bestätigt nochmal das, was wir vorhin gesagt, oder was auch etwas angedeutet wurde vorhin. Und bei Kain finden wir es einfach nicht, dass er Buße getan hat. Gott spricht zu ihm, Gott warnt ihn, dass er das Sünde vorlegt vor der Schwelle seiner Tür, aber es ist kein Anzeichen der Buße. Der Buße, Kain hat Angst, er fürchtet sich vor Gott, aber er tut nicht Buße. David.
Ja, ich hatte nicht vor, dazu was zu sagen, aber vielleicht ist das ein Gedanke, der vom Herrn ist und der uns auch hilft. Die haben beide einen Gottesdienst getan, Abel und Kain, haben beide geopfert. Und so rein äußerlich wurde das nicht sichtbar, wessen Gottesdienst Gott gefällt und welcher nicht. Und jetzt macht Gott das auf einmal sichtbar und der eine ärgert sich darüber. Und vielleicht ist das auch immer die Frage, wenn wir Gott dienen und es uns um Gott und sein Werk geht, dann wären wir doch froh, wenn Gott uns zeigt, das, was du machst, gefällt mir gar nicht. Aber Kain ärgert sich. Weil jetzt wird für die anderen, für die Eltern, für den Bruder wird sichtbar, mein Gottesdienst ist Gott nicht angenehm, aber seiner schon. Und ich denke, das zeigt so ein bisschen, dass das Herz dieses Kains nicht so auf Gott ausgerichtet ist wie das von Abel. Weil es ging darum, zu wem redet Gott? Gott macht sich diese Mühe zu diesem verärgerten Kain zu kommen und ihm zu sagen, schau mal, wir wissen nicht, ob er zu Abel geredet hat, aber zu Kain spricht er und sagt, schau mal, das ist nicht gut, die Sünde ist vor deiner Tür, herrsche darüber und macht sich diese Mühe, gibt ihm nochmal so Nachhilfeunterricht und das ändert aber nichts. Also das zeigt, dieses Herz, das war schon vorher da. Er macht einen äußerlichen Gottesdienst, aber sein Herz ist nicht bereit, auf Gott und auf seine Weisung, auf seinen Willen zu hören, sondern er möchte einfach Gottesdienst machen, wie er das möchte. und will, dass das nach außen hin einfach gut aussieht. Und auf einmal platzt diese Blase und dann kommt raus, was schon lange drin war, dieser Zorn und dieser Ärger. Das sind alles nur Überlegungen, aber wie gesagt, einfach dieser Gedanke, wenn wir Gott dienen und er uns auf einmal offenbart, das, was du machst, das gefällt mir gar nicht. Wenn unser Herz dann am richtigen Fleck ist, dann werden wir doch sehr gerne darauf hören und sagen, dann will ich es ändern. Dann will ich jetzt auch ein Lamm opfern, wie es dir gefällt. Und das ist hier nicht passiert.
Ja, danke. Peter, und nochmal Peter. Okay, gut. Ja, ja, kommt beide, Brüder. Kommt beide nach vorne, ja, ja. Das ist jetzt wichtig, ja.
Ich hoffe, ich nehme jetzt Peter nichts weg. Ich denke mal, das, was David gesagt hat, ist nicht aus der Luft gegriffen. Wir haben auch Bibelstellen, die das bezeugen. Einfach 1. Johannes 3, Vers 12. Nicht so wie Kain, aus dem Bösen war er und er erschlug seinen Bruder. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren. Merken wir, das ist in Mehrzahl gesagt. Ja? Seine Werke böse waren. Die seines Bruders aber gerecht. Das spricht viel vom Lebenswandel und nicht nur von dem einen Opfern.
Okay, danke.
Die Frage, die Peter gestellt hat, damit hatte ich mich vor Jahren auch mal auseinandergesetzt. Es waren auch noch andere dabei, die gefragt haben, wieso, warum. Ich habe da eine ganz einfache Antwort für mich persönlich entdeckt. Einmal ist das der Glaube, von dem wir hier alle sprechen. Das ist schon richtig so. Und zweitens, in 1. Mose 3 steht geschrieben, und Abel brachte ein Opfer von den Erstlingen. Das steht von Kain nicht geschrieben. Und mir reicht das eigentlich zu, wenn ich verstehe, dass Abel eigentlich das Beste brachte. Das, was als erstes gewachsen ist, das, was erstes gereift ist, das, was erstes zum Schlachten fertig war, das hat Abel dem Herrn geweiht. Bei Kain steht auch, er hat ein Opfer gebracht. Aber dieser Zusatz, der fehlt mir da einfach. Daher erkläre ich mir das einfach so. Und es steht in einer anderen Übersetzung, dass Abel ein angenehmeres Opfer brachte als Kain. Das war Gott wesentlich angenehmer. Und ich denke, dieses Erstgeburt oder das Allerbeste dem Herrn zu bringen, das ist das Ausschlaggebende. Der Glaube an sich sowieso, aber auch das, was mir am nächsten oder am wichtigsten ist, wenn ich das dem Herrn abgebe, dann ist das dem Herrn angenehm.
Ist doch gut. Ja. Ist doch gut. Und das ist auch das Ziel dieser Gleichserge. Das ist ja auch das Ziel, warum wir hier zusammen sind. Wir wollen voneinander lernen. Ja? Und wenn wir hier ein Stückchen auf diesem Wanderweg vorangekommen sind, dann ist das Ziel erfüllt. Serge, soll ich kommen oder? Ja. Gott hat versprochen, den Messias zu schicken in diese Welt. Ja. Und die Eltern haben den Kindern über diesen kommenden Messias berichtet. Und ja, und Sergej sagt, und da hat Abel das gelernt von den Eltern, von den Berichten der Eltern. Wir können sehr gut davon ausgehen, nur es steht nicht so direkt in der Bibel. Wir gehen davon aus, dass so ist, ja. Geschwister, ich denke mal, wir machen hier jetzt einen Schnitt zu Kain und Abel, können zu Hause nochmal nachgucken, aber auf jeden Fall, was hier in diesem Kapitel betont wird, was der Schreiber so stark in den Vordergrund rücken wollte, war der Glaube dieser Personen. Und die werden nicht zufällig genannt. Es wird nicht zufällig Abel genannt, es wird nicht zufällig Henoch genannt oder Noah, sondern das sind alles Menschen, die und das, was sie sahen, was sie durch den Glauben sahen, das wird hier in diesen Versen beschrieben. Und einmal wird das Opfer genannt bei Abel. Ohne diesem richtigen Opfer ist es unmöglich, Gott zu nahen. Bei Henoch wird das auch gerade sein Lebenswandel, sein Wandel bezeugt, der aus dem Glauben, er sah Gott nicht und trotzdem lebt er mit Gott. Er hat keinen vor Augen und trotzdem sucht er die Gemeinschaft mit Gott. Und Gott gibt ihm Zeugnis, dass er wohlgefällig vor ihm ist. Und er entrückt ihn und er brauchte nicht den Tod sehen, so wie die anderen, die in dem gleichen Kapitel beschrieben sind. Und kurzer Blick auf uns. Gläubige Menschen, die auf den Herrn warten, die wissen genau, es wird nicht immer so bleiben. Der Herr Jesus wird wiederkommen, die abzuholen, die an ihn glauben. Und dann Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ich denke mal, an dieser Stelle machen wir hier einfach einen Schnitt und nächstes Mal gehen wir dann weiter mit Noah und vielleicht können wir jetzt noch ein Lied zusammen singen.